möchte ich mit euch gerne noch ein bisschen dem nachspüren, was es bedeutet, dass dieses Pfingsten ist ja irgendwie immer so ein bisschen mysteriös. Also so Weihnachten, Jesus wird geboren, das kann man sich irgendwie bildlich vorstellen. Aber so, was jetzt der Heilige Geist wieder ist und was es mit diesem Pfingsten auf sich hat, das ist ja irgendwie so ein bisschen wenig greifbar. Und ja, wie war es denn, als Jesus auferstanden ist? Die Jünger haben sich ja wahnsinnig gefreut, aber dann war klar, Jesus verabschiedet sich und er geht wieder zu seinem Vater in den Himmel und er erscheint mal hier, mal da, aber grundsätzlich sind die Jünger ohne Jesus. Und ich könnte mir denken, dass sie sich sehr gefreut haben, weil sie wussten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass er tatsächlich lebt, dass er wirklich der versprochene Messias, der wirklich der versprochene Retter ist. Aber wenn Jesus jetzt wieder in den Himmel geht, wo er eigentlich herkam und wo er auch hingehört, dann ist es so ein bisschen, und was machen wir jetzt? Mit Jesus war es alles einfach. Der wusste immer, was er zu tun hat. Weil er hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Der hatte so die direkte Verbindung zum Vater. Aber Jesus hat, als er in den Himmel gefahren ist, zu seinen Jüngern ja gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich schicke euch, es ist gut, dass ich gehe, denn dann kann erst Gottes Geist kommen. Ich schicke euch den Tröster. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch lehren, er wird euch trösten. Also die Jünger sollten auch wie Jesus diesen direkten Draht zu Gott bekommen. Und Jesus hat ihnen ausdrücklich gesagt, bleibt hier in der Stadt, bleibt hier in Jerusalem, geht nicht weg, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt seid. Also das war offensichtlich ganz wichtig. Und ich nehme jetzt euch mal ein bisschen mit zurück in die Wurzeln des Pfingstfestes. Die Rita hat es letztes Mal schon so ein bisschen gesagt. Dieses große Fest, was die Juden feiern, das jüdische Pfingstfest, das hat den jüdischen Namen Schawottfest oder auch Pentekost, diese beiden Namen. Und ja, was feiern die Juden da? Beim Schawottfest, das ist eigentlich auch so ein dreifaches Fest. Da geht es darum, dass Gott sich den Menschen zeigt. Und er zeigt sich für alle Menschen in der Natur, in der Ernte, dadurch, dass er uns versorgt mit dem, was unser Leib, unser Körper braucht. Und um diese Zeit ist in Israel schon die erste Ernte. Und die erste Ernte ist heilig, die gehört Gott. Die ersten Früchte werden für Gott geopfert. Und es ist ein großes Erntedankfest, wo eben die Früchte der ersten Ernte Gott geweiht werden. Das ist das eine. Aber irgendwie ist unser Körper ja nicht alles. Wir haben unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist. Die Seele braucht nicht nur zu essen und zu trinken, sondern die Seele braucht das Wort Gottes. Und das ist das Zweite, was an dem Schawottfest gefeiert wird. Es ist die Offenbarung Gottes am Sinai. Gott begegnet Mose und gibt ihm die 10 Gebote und später die ganze Tora, die 5 Bücher Mose. Die Säule, worauf das Judentum, worauf der jüdische Glaube beruht, das Fundament. Und damals war es ja so, dass Gott einfach sich ausgewählten Personen offenbart. Er spricht direkt zu verschiedenen Propheten oder eben hier zu Mose, also quasi als Stellvertreter für das ganze Volk. Und dem zeigt sich Gott und Mose gibt es dann an die Israeliten weiter. Also für die, ich sag's jetzt mal, nicht Auserwählten, sondern für das gewöhnliche Volk offenbart sich Gott in seinem Wort, das er hier Mose gegeben hat. Genau, und das sind die drei Elemente von dem jüdischen Schawottfest. Also der Erntedank, Gott versorgt uns am Körper, die Ernte, die erste Ernte ist heilig und wird Gott geweiht. Gott offenbarte sich dem Mose am Sinai, daran denkt man, und Gott gab dem Mose die 10 Gebote und die Tora, und darin zeigt er sich und offenbart Gott sein Wort für die Menschen. Mal das weiter, bitte. Und daraufhin ist es so ein bisschen aufgebaut. Viele christliche Feste haben ja als Basis die jüdischen Feste. Zum Beispiel im Passafest geht es um Befreiung und um Opfer. Gott befreit seine Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Es kommen die Plagen, und die letzte Plage ist dieses, dass das erstgeborene Kind stirbt. Und dieses Opferlamm, dieses Blut des Lammes, das an die Türen gestrichen wird, bewahrt die Israeliten vor dieser letzten Plage, vor dem Tod. Das ist der zentrale Punkt im Passafest. Und prompt am jüdischen Passafest wird Jesus gekreuzigt. Dann, wenn es im Fest darum geht, um Befreiung und um Opfer und um Rettung, das ist der Zeitpunkt, wo Gott seinen Sohn opfert. Unser Verständnis von Jesus, unser Opferlamm, der sich für uns opfert. Und durch seine Auferstehung sind wir befreit von der Sünde und befreit vom Tod. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und die Fortsetzungsgeschichte, die Gott schreibt, was passiert nach der Befreiung aus Ägypten? Die Israeliten ziehen durch die Wüste, Gott versorgt sie, sie kommen zum Berg Sinai. Und dort offenbart sich Gott dem Mose, wir haben das erst neulich im Hauskreis gelesen, so die Wolke senkt sich auf den Berg, es blitzt, es donnert, der Mose steigt auf diesen Berg und er warnt die Israeliten extra noch, keiner darf diesem Berg zu nahe kommen, sonst werdet ihr sterben. Und ich glaube, das war wirklich, es hieß dann auch, die Israeliten, also sie zitterten, weil die Gegenwart Gottes in dieser Wolke, in Blitz und Donner einfach so überwältigend war, dass es wirklich beängstigend war. Also, dass Gott so spürbar ist und erlebbar ist. Und wie er da sich dem Mose offenbart und ihm die 10 Gebote und die Tora dann gibt. An diesem Fest, was die Juden da feiern, prompt auf ist das der Zeitpunkt, wo Gott sich wieder offenbart. Und diesmal nicht nur Mose, sondern eben allen Menschen, wo Gott seinen Heiligen Geist schickt, wo er das Versprechen einlöst, das er schon lange auch vorher im Alten Testament gegeben hat, dass er seinen Geist auf alle Menschen ausgießen wird. Also prompt zu diesem Zeitpunkt. Also Gott schreibt Fortsetzungsgeschichte. Und ich habe mal nachgeguckt, es muss ja wohl echt ein eindrückliches Ereignis gewesen sein mit diesem Sturm und Brausen. Und tatsächlich ist es so, dass man das nicht nur in der Bibel findet, sondern auch bei römischen Historikern und Geschichtsschreibern findet man da was drüber. Und das ist echt eindrucksvoll, das habe ich für euch mal rausgesucht. Und ich würde mal sagen, da hat der Lukas in der Apostelgeschichte eher noch untertrieben, eher der sachliche Arzt. Ich weiß nicht, ob ihr es, drüben kann man es schlecht lesen wahrscheinlich, ne? Dann lese ich es euch vor. Der jüdische, also Flavius Josephus war ein römisch-jüdischer Schriftsteller, und der schreibt in seinem Bericht, gar nicht viele Tage später, am 21. des Monats Artemisos, griechische Zeitrechnung offenbar, zeigte sich eine unheimliche, kaum glaubliche Erscheinung. Das, was ich zu berichten habe, könnte, so glaube ich, wohl als Aufschneiderei erscheinen, wenn es nicht auch durch viele Augenzeugen berichtet worden wäre. Vor Sonnenaufgang nämlich zeigten sich im ganzen Lande Lufterscheinungen, Wagen und bewaffnete Heerscharen, die durch die Wolken stoben und die Städte umzingelten. Als dann an dem Fest, das Pentekost genannt wird, die Priester früh am Morgen in den inneren Tempelbezirk kamen, um nach ihrer Gewohnheit ihren heiligen Dienst zu verrichten, hätten sie, wie sie sagten, zuerst eine Bewegung und ein Getöse wahrgenommen, danach aber einen vielfältigen Ruf: Lasst uns von hier fortgehen. Also ähnlich wie das in der Apostelgeschichte vorkommt und der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der schreibt es ähnlich, der schreibt: Es waren Wunderzeichen eingetreten. Am Himmel sah man Heerscharen im Kampf aufeinanderstoßen, rot leuchtende Waffen und in einem plötzlichen Feuer der Wolken den Tempel aufleuchten. Mit einem Schlag öffneten sich die Tore des Tempels und man vernahm eine übermenschlich laute Stimme: Die Götter ziehen aus. Zugleich spürte man die gewaltige Bewegung eines Auszuges. Das deuteten aber nur wenige als einen Anlass zur Furcht. In der Mehrzahl lebte die Überzeugung, in den alten Priesterschriften sei es enthalten, dass eben zu dieser Zeit der Orient erstarken werde und von Judäa Leute ausgehen werden, die sich der Weltherrschaft bemächtigen. Also es ist irgendwie krass, dass auch die römischen und jüdisch-römischen Geschichtsschreiber, die ja mit Glauben oder mit dem jüdischen oder christlichen Glauben jetzt so gar nichts am Hut haben, auch die berichten das. Also dass es so ein Getöse und ein Sturm und einfach irgendwie etwas Wahrnehmbares war und Zeichen in den Wolken, das war wohl was, was für jeden zu sehen war. Also der Josephus, der Flavius Josephus schreibt, im ganzen Land war das zu sehen. Und ich finde es irgendwie krass, dass der Tacitus hier sogar schreibt, ach, die wenigsten fanden das irgendwie als Anlass, Furcht zu haben. Also ich glaube, ich hätte mich in die Hosen gemacht, ganz ehrlich. Aber es war wohl was, was deutlich zu spüren war für alle Menschen. Und der Petrus, der erklärt es ja den Leuten. Ihr erinnert euch ja, ne? Es sind viele Leute in Jerusalem, eben um dieses Schabbatfest zu feiern. Und der Petrus erklärt es den Menschen, und zwar, da er erklärt ihnen, das ist schon, ja, in den alten Priesterschriften ist es enthalten, wie der Tacitus hier schreibt. Und zwar ist das die Verheißung aus dem Propheten Joel. Das ist die nächste Folie. Da steht: In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist über meine Diener ausgießen, ob Mann oder Frau, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Das ist genau das, was der Prophet Joel hier schon lange vorausgesagt hat. Und Petrus erklärt ihnen jetzt: Leute, wenn ihr euch wundert, was dieses Spektakel hier zu bedeuten hat, genau das ist es, was Gott jetzt tut. Und danach haut er ihnen ja gleich noch eine auf den Deckel und sagt: Also übrigens, der Jesus, den ihr unbedingt den Römern ausliefern und kreuzigen habt lassen, der ist derjenige, in dessen Namen wir reden. Und ja, sie haben in unterschiedlichen Sprachen geredet. Und genau das, was hier vorkommt, sind die Effekte, die man sehen kann, was der Heilige Geist tut. Menschen haben Träume und Visionen. Sie bekommen prophetische Botschaften und sie reden in anderen Sprachen, wie die Jünger. Und wieder andere verstehen dann dieses Kauderwelsch und wissen, was es bedeutet. Ganz so krass hat es von uns vermutlich noch niemand erlebt. Aber ich würde euch an der Stelle einfach mal einladen. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr schon mal was mit dem Heiligen Geist erlebt habt? Oder wann so der erste Punkt war?
Geht es denn nicht? Kann das dann aufsetzen, oder? Ja,
Also es war erst vor 4 Wochen, also es ist ganz kurz her, da war ich mit der Sarah eine Wanderung machen in Pegnitz und wir beten da immer und so. Und dann habe ich auch irgendwie zu ihr gesagt, ich brauche mal ein stärkeres Zeichen, nicht so Windsäuseln, das höre ich oft nicht, also weder akustisch noch geistig oder wie auch immer. Und dann sind wir nach der Wanderung in eine schöne Kirche gegangen, mitten im Ort, und haben halt, saßen da und haben gebetet. Und ich hatte auch noch einen Eindruck, ich soll auch so eine komische DVD, die ich da noch zu Hause rumstehen habe, wegschmeißen, von Merlin Manson, falls es jemand interessiert. Und in dem Moment ist also quasi, es war vorher total windstill, und dann plötzlich ist um die ganze Kirche voll der Wind gegangen, aber wirklich ganz stark, also es war fast ein Sturm. Und ganz links von uns, da war so eine Schwingtür, wie sagt man, so eine Flügeltür. Und die ist, also die war hier so ungefähr links, wo jetzt hier die Wand ist. Und die ist total mehrmals auf und zu gegangen, ganz stark. Und dann meinte die Sarah, das ist jetzt der Heilige Geist. Ich so, voll riesen Augen bekommen. Und dann nach dem Gebet sind wir aus der Kirche. Und ich dachte, das ist die Außentür, weil es war halt, es hat ja öfters mal gestürmt, so in den letzten Zeiten, es war ja windig. Und wir gehen raus. Und da, dahinter war noch einmal eine große Tür und die war geschlossen. Also es hat gar nicht sein können, dass da der Wind durchkommt. Ja, wollte ich nur mal erzählen. Das war ein sehr schönes Gefühl. Seitdem fühle ich mich noch besser. Cool. Möchte noch jemand? Nee? Na gut, es gibt später noch mal die Gelegenheit. Es gibt noch irgendwo, noch an der Stelle in der Bibel, dazu nehme ich euch noch mal eine Weile mit zurück, gibt es auch noch mal die Vorstellung. Magst du mal die nächste Folie bitte? Vielleicht erinnert ihr euch, als die Israeliten dann in ihr gelobtes Land kamen, sie hatten ja am Anfang immer dieses Zelt, das Zelt Gottes. Und da war es wohl wirklich immer diese Feuersäule und diese Wolkensäule, die ihnen vorausgegangen ist, wo Gott in gewisser Weise sichtbar war. Und als sie dann in ihrem Land waren, und es war tatsächlich so weit, dass der Tempel gebaut wurde und dieses Zelt, diese Hütte dann durch ein Gebäude ersetzt wurde. Der König Salomo hat den Tempel bauen lassen. Und diese Tempelweihe, da wurden auch viele Opfer gebracht und der König und die Priester haben gebetet, dass Gott diesen Raum einnimmt. Und da ist auch beschrieben, hier in 1. Könige 8, als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Also die Herrlichkeit des Herrn zieht in den Tempel ein. Und es ist beschrieben, es leuchtet, es ist hell, es ist diese Wolke. Und diese Heiligkeit Gottes war wohl so spürbar, dass keiner sich in diesem Tempel aufhalten konnte, noch nicht mal die Priester. Aber es gibt auch beim Propheten Hesekiel eine Vision, da sieht der Hesekiel voraus, eben dass das Volk eines Tages sein eigenes Land haben wird, dass es einen Tempel, ein Haus Gottes haben wird. Aber wenn das Volk Israel sich nicht an die Weisungen seines Gottes hält, wenn es Gott untreu wird, Gott ist nicht an ein Haus gebunden und er lässt sich nicht an ein Haus binden. Er kommt dahin, wenn er eingeladen wird, aber wenn das Volk Israel Gott untreu wird, dann zieht die Herrlichkeit Gottes auch aus dem Haus Gottes wieder aus. Und genau das hat der Prophet Hesekiel auch vorausgesehen und da gibt es eine Stelle, wo er genau das voraussieht, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel auch wieder auszieht, weil das Volk Israel dort eben Götzendienst betreibt. oder es opfert im Tempel dem Herrn, aber im Leben außerhalb des Tempels hängt es sein Herz an andere Götter. Und die Vision von Hesekiel ist, dann breiteten die Cherubim, die Engel, ihre Flügel aus und erhoben sich. Und die Herrlichkeit des Gottes von Israel thronte über ihnen. Die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und blieb über dem Berg östlich der Stadt stehen. Und vielleicht könnte das ja sein, also die Schriften, vielleicht ist es euch aufgefallen, in den römischen und griechisch, bei den römischen und griechischen Schriftstellern kommt es vor, was jetzt in der Bibel nicht dran steht, wo man sagt, man hörte eine Stimme, man spürte, dass da irgendwie ein Auszug war. Und der Flavius Josephus hat, glaube ich, geschrieben, lasst uns von hier fortgehen. Und der Tacitus, der Römer, schreibt, die Götter ziehen aus. Ja, aber irgendwie war es wohl so, dass die Herrlichkeit des Herrn, die Engel und die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel ausgezogen ist. Und das macht Sinn, denn wo wohnt denn Gott? Gott wohnt ab da eben nicht mehr in dem Gebäude, in dem Tempel. Wo wohnt Gott jetzt? In den Herzen der Menschen. Genau. Und das ist wohl auch das, was an Pfingsten geschehen ist. Gott offenbart sich jetzt allen Menschen, nicht nur den Priestern oder Mose oder ausgewählten Propheten. Gott ist für alle Menschen, er zeigt sich allen Menschen. Und er wohnt nicht mehr nur beschränkt in diesem Tempel, wo alle hinziehen müssen, um dort ihre Opfer zu bringen, sondern Gott wohnt in den Herzen der Menschen, mitten unter den Menschen. Man sagt ja, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und damit ist jetzt nicht das Gebäude gemeint, sondern in den Herzen der Menschen. Die Menschen, die an Gott glauben, wir sind die Kirche. Und da lebt Gott, da wohnt Gott. Jetzt mal das nächste, bitte. Genau, also die jüdischen Geschichtsschreiber vor allem haben das eben diese Tatsache, was wohl für alle sichtbar und spürbar war, dass die Herrlichkeit des Herrn offensichtlich den Tempel verlassen hat. Das haben die wohl schon als Omen gesehen für die Zerstörung des Tempels, was dann nochmal 40 Jahre später ungefähr im Jahr 70 nach Christus ja passiert ist. Das wurde da schon als Omen dafür gedeutet, aber die gute Nachricht ist eben wirklich, es hängt nicht an dem Tempel. Gott lebt mit seiner Gegenwart in uns, in den Menschen. Und ja, was ist der Heilige Geist? Er ist der Stellvertreter. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich schicke euch meinen Stellvertreter. Er lehrt euch alles, er erinnert euch an alles, was ich euch gesagt habe. Er ist der Tröster, der Ratgeber, und er sagt zu seinen Jüngern, wartet, bleibt hier, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Also die Kraft aus dem Himmel, die Kraft Gottes, die in uns lebt. Und der Heilige Geist schenkt eben unter anderem diese übernatürlichen Gaben, die da vorkommen. Zum Beispiel eben dieses Sprachengebet. Ich weiß nicht, ob das jemand, irgendwie kommt es bei uns im Gottesdienst gar nicht mehr so oft vor. Früher war das hin und wieder mal, also dass man in anderen Sprachen zu Gott betet. Die Auslegung, wenn dann einer das verstehen kann, was da gesagt wird. Die Prophetie, Unterscheidung der Geister, also dass man die Gabe hat, dass man weiß, kommt das jetzt von Gott oder sind es einfach nur meine Gedanken oder von irgendwelchen anderen Menschen, oder vielleicht sogar von irgendwelchen bösen Geistern. Heilung, Wundertaten und Prophetie. Also ich muss sagen, ich komme ja ursprünglich auch aus der landeskirchlichen Prägung heraus. Und da war immer so, dass, kann ich mich noch so an meinen Konfi-Unterricht erinnern, wenn man gefragt hat, so und was ist jetzt der Heilige Geist? Weil das ja immer schon so das große Rätsel war. Da hieß es dann immer so, naja, das war damals so bei den Jüngern an Pfingsten, Aber so in dieser Form kommt es heute einfach nicht mehr vor. Und es gibt da diese hochcharismatischen Pfingstgemeinden, die sich halt sehr emotional in alles reinsteigern, aber der Glaube sollte doch bitteschön auf mehr gegründet sein als nur auf einem tollen Gefühl. Das war so das, was ich von der Landeskirche her kannte. Aber mich hat es schon immer irgendwie neugierig gemacht, weil ich dachte, naja, man liest es in der Bibel oder in der Apostelgeschichte, wieso gibt es das heute nicht mehr? Ich habe mir gedacht, so, hä, wieso? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und dann kam ich in die Vineyard und dann habe ich das zum ersten Mal auf so einer Freizeit erlebt. Und ich muss sagen, ich fand es auch etwas befremdlich. Ich war ein bisschen perplex, wenn da auf einmal Menschen, die ich gut kenne, und die im sonst eigentlich auch jetzt nicht die wahnsinnig emotionalen, also sehr bodenständige, gestandene Leute sind, wenn die dann auf einmal irgendwie auf dem Boden in der Ecke sitzen und einen Weinkrampf kriegen, ja? Oder wenn hier jetzt irgendwer unkontrolliertes Lachen anfängt oder dass halt so Worte Gottes weitergegeben werden. Und ich habe noch gewusst, ich hatte irgendwie so ein bisschen so ein Gänsehautgefühl und ich fand es einerseits faszinierend und andererseits habe ich mir gedacht, was geht denn jetzt da ab? Und ich war schon nahe dran, jetzt irgendwie einfach mal rauszugehen, weil mir das irgendwie zu viel war. Und ich habe dann gebetet und ich habe gesagt, okay Gott, wenn du das bist, dann sag's mir bitte. Und ansonsten haben die jetzt einfach alle irgendwie eine Macke weg und ich gehe jetzt. Ich hatte tatsächlich so innerlich so ein bisschen das Gefühl, wie wenn mich jemand in den Arm nimmt. Oder so in Gedanken, dass ich so gehört habe. Also mir war so, als würde Gott zu mir sagen, ist schon in Ordnung, hab keine Angst, ich bin's. Ich weiß, dass du das jetzt hier gerade nicht verstehst, aber hab keine Angst, ich bin's, alles gut. Und dann konnte ich mir das völlig entspannt hier mal beobachten und mir denken, aha, so schaut das also aus. Wenn das passiert, wo ich dachte, das gibt's heute nicht mehr. Genau. Aber ich denke, es ist wichtig. Es ist beides wichtig. Einerseits, ja, man kann auf der einen Seite vom Pferd fallen, dass man seinen Glauben zu sehr auf diese geistlichen Zeichen setzt. Und wenn ich jetzt nicht jeden Tag eine Offenbarung habe und nicht jeden Tag spüre, dass Gott mir ein Wort oder eine Prophetie gibt, dass ich dann irgendwie denke, hey, wo ist mein Glaube? Glaube ich jetzt nicht mehr richtig? Also ja, man kann auf der emotionalen Seite vom Pferd fallen, aber man kann auch auf der anderen, auf der Vernunftseite vom Pferd fallen, wenn man einfach sagt, nee, Glaube ist einfach nur das Wort Gottes und der feste Glaube und dieses Geistliche und Gefühle, das darf man nicht zu hoch bewerten. Also man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen, aber ich denke, es gehört beides dazu. Wir Menschen haben ja schließlich auch unsere Vernunft, unseren Geist, unsere Seele und unsere Gefühle und es ist gleich viel wert und es gehört alles dazu, zum Leben und auch zum Glauben. Und ja, insofern fühle ich mich hier sehr wohl, weil ich mir denke, es ist irgendwie in einer ganz guten Balance. Aber ich würde mir einfach wünschen, also ich weiß nicht, letztes Mal an Pfingsten hatten wir für die Kinder gebetet, weil das irgendwie so der Eindruck war, wo ich dachte so, ja, Gott sagt das irgendwie, weil die Kinder das ja vielleicht irgendwie noch gar nicht kennen, eben weil das bei uns im Gottesdienst in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so gelebt wurde oder nicht mehr so vorkam, dass jetzt hier jemand in Sprachen betet oder singt. Manchmal eher gelegentlich kommt jemand nach vorne und sagt, ich habe das Gefühl, ich habe den Eindruck, Gott sagt mir das und jenes. Aber ich würde gern einfach euch einladen, ob ihr ja, euch da einfach nochmal drauf einzulassen und Gott mal zu fragen. Also die Frage ist, wie bekommt man denn den Heiligen Geist? Also ich denke, man bekommt ihn einfach mit Jesus zusammen. Wenn man an Jesus glaubt, oft ist es ja mit der Taufe so verbunden, ne?
Ist ja so
Genau, man wird ja auch getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber ich denke, so ähnlich wie die Anja, das mit der Tür fand ich irgendwie cool. Es ist schon, also jeder, der an Jesus glaubt und der sein Leben Gott gegeben hat, der hat den Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass es da schon auch irgendwie doch so eine Tür gibt, die ich irgendwie aufmachen muss, weil das ist auch mein Erleben gewesen bei allen oder auch Vineyard-Konferenzen, wo ich war, wo es dann schon mal etwas wilder zur Sache ging mit Heiligen Geist-Erfahrungen. Gott überfährt einen jetzt nicht. Gott ist ein Gentleman, der klopft an meine Tür und fragt mich, darf ich bei dir was tun? Und wenn ich sage, jetzt wird es mir aber zu viel, dann ist gut. Also ich denke, dass es da trotzdem noch so diese Tür gibt, wo ich Gott einfach einladen kann oder auch den Heiligen Geist einladen kann und ihm die Erlaubnis geben kann, in meinem Leben was zu tun. Und das würde ich euch gerne einladen. Jetzt, deswegen ist dann der Lobpreisteil, der nächste, dann eher am Ende. Jetzt noch die letzte Folie, bitte, Frankie. Also, was ich immer echt wichtig finde, ist, hatte ich am Anfang schon gesagt, Gott ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gott zwingt einen zu gar nichts. Und man sollte sich auch nicht von irgendwelchen Menschen zu irgendwas zwingen oder überreden lassen. Oder du musst jetzt aber den Heiligen Geist hier in dein Leben lassen. Es ist eine Einladung, aber da ist Freiheit. Und wenn da irgendwie Zwang ist, dann kommt der ganz sicher nicht von Gott, denn Gott ist Freiheit. Aber der Heilige Geist, das gibt so die Momente, wo es heißt, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und das beschreibt es für mich ziemlich gut. So diese Momente, die ich hatte, so auf irgendwelchen Konferenzen oder in Gottesdiensten oder gelegentlich auch einfach zu Hause, dass ich wirklich das Empfinden habe, ich habe jetzt für einen Moment so diesen freien Blick, den direkten Zugang in den Himmel. Und ich kriege von Gott gezeigt, was im Himmel jetzt hier gerade abgeht oder was Gott hier gerade tun möchte. Genau, und der Geist des Herrn arbeitet an uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Der ist die Kraft Gottes, die in uns lebt. Und das Ziel ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Genau. Und dazu möchte ich euch ganz gerne einladen, jetzt während des Lobpreises. Und wer das möchte, also ich sage es, also habt wirklich die Freiheit ausdrücklich, auch zum Beispiel mal, wenn ihr das Sprachengebet habt, das wirklich auch zu machen während des Lobpreises. Also Einladung, kein Zwang, Freiheit, aber wenn ihr das möchtet, tut's. Oder wer diese Gabe, wer das vielleicht nicht hat und nicht kennt und sagt so, hey, ich möchte das aber gerne, dann kann man da auch gerne dafür beten. Genau. Ja, Gott, ich danke dir, dass du die Freiheit bist. Und ich danke dir, dass du da bist. Und ich möchte dich jetzt wirklich einladen, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du dein Werk tust. Und ich für meinen Teil möchte echt die Türe aufmachen für dich. Erfüll du diesen Raum, diese Kirche und mein Herz und unsere Herzen. Amen.